Ja, guten Morgen. Ich freue mich, heute Morgen wieder hier zu sein. Herzlichen Dank für die Zeit, wo wir uns so auf Gott fokussieren und ausrichten konnten. Das tut gut, denke ich, in so einem Gottesdienst, dass wir Gott ganz bewusst anschauen in unseren Liedern und uns auf ihn ausrichten und von ihm vieles erwarten. Noch zu meiner Person. Ich bin ja das zweite Mal hier, aber vielleicht erinnert sich jemand nicht oder war beim ersten Mal gar nicht da. Macht ja nichts. Daniel, 38 Jahre alt, ursprünglich aus Deutschland, habe in Deutschland während dem Theologiestudium eine Schweizerin kennengelernt und da die Schweiz ja das gelobte Land der Deutschen ist. Das ist eigentlich kein Witz. Also ich habe immer gesagt, entweder ich heirate eine Schweizerin oder eine Schwäbin, weil das waren für mich die schönsten Sprachen. Und ich habe Verwandte in der Schweiz, also von daher ist es mir nicht so schwer gefallen, in die Schweiz zu kommen. Ich habe immer zu meinen Geschwistern gesagt, wenn ich in die Schweiz fahre als Kind, das Gras ist hier grüner als in Deutschland. Und dann bin ich nach Heiden gezogen, im Appenzeller Vorderland, war ich 7 Jahre lang Pastor einer FEG. Und dann habe ich über die Geschichte von Heiden gelesen, das war ja mal Kurort, Molkenkurort. Ich weiß nicht, wer Heiden kennt, das ist wirklich schön gelegen. Und da hat sogar ein Berliner Augenarzt seine Praxis aufgemacht und der Grund war die grünen Matten. Die grünen Wiesen haben dem Auge so gut getan. Ja? Da wurde das nochmal objektiv bestätigt. Also, ich lebe jetzt aber seit 2005 in der Schweiz, eben zunächst im Heiden, im Appenzeller Vorderland. Ich bin inzwischen auch Schweizer, ich rauche Schweizerdeutsch. Aber es fühlt sich natürlich immer ein bisschen komisch an, wenn ich hier Schweizerdeutsch spreche. Deswegen bleibe ich gern bei meiner Muttersprache, die ich nicht Hochdeutsch nenne, weil ich aus Baden-Württemberg komme. Und die sagen ja, wir können alles außer Hochdeutsch. Damit hat das Land geworben. Genau, wir waren zwischendrin 14 Monate in Belgien, weil ich noch eine Doktorarbeit schreibe und jetzt bin ich seit November letzten Jahres Pastor in der FEG Höfe. Ja, ich hoffe, ihr habt am Eingang alle den Zettel bekommen, den ich mitgebracht habe. Vielleicht habt ihr euch schon gewundert, was soll denn das hier? Da steht irgendwas von auswendig lernen. Wer noch keinen Zettel bekommen hat, eventuell gibt es noch draußen welche. Ansonsten, oder meldet euch doch. Ansonsten könnt ihr mir auch eine E-Mail schreiben oder am Harry sagen, er soll das Dokument besorgen. Ich finde Theologie, unser Glaube, der ist ja keine Theorie, sondern der soll uns eigentlich in die Praxis treiben. Und eines der Dinge, die ich eigentlich neu entdeckt habe für mich selber schon vor ein paar Jahren, ist auswendig lernen von Bibeltexten. Jetzt erinnert sich irgendjemand an irgendwelche Schulstunden, wo man irgendwelche Gedichte aufsagen musste, die man das ganze Leben lang nicht mehr braucht. In dem Kontext sehe ich das auswendig lernen nicht. Die Tipps, die da hinten dran auf Deutsch übersetzt sind, die stammen von einem auswendig lernen Projekt, was wir in Heiden mal gemacht haben. Wir haben versucht, den ganzen Philipperbrief auswendig zu lernen. Und da gibt es eine bestimmte Technik dazu, dass man so ein Moleskine-Notizbuch nimmt und Abschnitte einteilt, wochenweise. Auf die eine Seite klebt man den Bibeltext, auf der anderen Seite ist nichts. Ich habe euch die beiden Bibeltexte, die man innerhalb von 2 Wochen auswendig lernen könnte. Die sogenannte Waffenrüstung habe ich euch in 2 Wochen Abschnitte aufgeteilt. Die sind auf der Rückseite. Links steht der Text, rechts kann man Notizen machen, Sachen dazu malen. Und die Idee ist, dass man das auswendig lernt, indem man es eben oft wiederholt. Das ist ja wichtig beim Auswendiglernen, wiederholen, auch in gewissen Zeitabständen. Deswegen steht da vorne auch irgendwo was von Büchern auswendig lernen. Eben, das stammt ursprünglich aus dem Philipperbrief. Ich wollte euch das jetzt als Gastprediger nicht gerade zumuten, ein ganzes biblisches Buch auswendig zu lernen. Aber ich möchte euch herausfordern, diese 2 Abschnitte wirklich auswendig zu lernen. Und ich habe mir überlegt, wer sollte das machen? Also Mose war ja 40 Jahre, als er aus Ägypten geflohen ist und er war dann 80 Jahre, als Gott ihn berufen hat und er war über 80, als Gott ihm sein Wort anvertraut hat. Also ich finde, alle bis 80 sollten das mindestens probieren. Nicht einfach jetzt nach dem Gottesdienst zur Seite legen und sagen, ja, Theoretiker, sondern probiert es mal. Ich habe Leute in meiner Gemeinde, die haben mir davon berichtet, wie genial das für sie ist, am Morgen im Bett schon die Waffenrüstung aufzusagen und einen neuen Fokus zu gewinnen. Ich möchte euch da wirklich ermutigen. Ich war selber sehr skeptisch und ich glaube, ich bin auch kein guter Auswendiglerner. Ich habe den Philipperbrief auch nicht ganz auswendig gelernt. Aber ich verspreche euch, ich komme auch nett und prüfe euch. Es geht nicht darum, eine Leistung zu erbringen, sondern worum geht es beim Auswendiglernen? Es geht beim Auswendiglernen darum, Gottes Wort an mich heranzulassen. An mich heranzulassen. Nicht einfach nur sozusagen mich mal geschwind unter den fließendes Wasser von Gottes Wort zu stellen, sondern das Wort in mich aufzunehmen, zu verstehen, was da steht. Deswegen lernt man zum Beispiel auch satzweise oder abschnittsweise. Man wiederholt auch immer wieder und dann merkt man auf einmal, hey, das spricht ganz anders zu mir. Und das war der Grund, warum ich begeistert war von dem Auswendiglernen-Projekt. Eben, ich habe es nicht geschafft, den Philipperbrief jetzt auch noch auswendig zu können, den Anfang schon. Man muss dann auch mal aufhören, immer die gleichen Sachen zu wiederholen und zum nächsten Vers gehen und sich auch Fehler gönnen. Gell? Also ich habe jetzt letztens so einen Vortrag gesehen von einem auswendig Gedächtnislerntechniker, der hat gesagt, man muss es mindestens 5-mal wiederholen, sonst darf man nicht sagen, man hat es probiert. Und jedes Mal, wenn man einen Fehler gemacht hat, dann ist es ja gut, weil dann weiß man, was man beim nächsten Mal anders machen muss. Und wenn man es gekonnt hat, dann hat man es gekonnt. Also man hat eigentlich zwei Gründe, sich zu motivieren. Einmal, wenn man einen Fehler gemacht hat, weiß man, was man beim nächsten Mal richtig machen muss. Und einmal, wenn man es geschafft hat, dann hat man es geschafft. Also es gibt keinen Grund, demotiviert zu sein. Und erst recht nicht, wenn es um Gottes Wort geht. Denn wir leben ja als Christen von Gottes Wort her, weil Gottes Wort uns offenbart, wie es um unsere Welt steht, wie es um unser Leben steht. Das Christentum besteht ja nicht aus Wahrheiten, die irgendjemand sich ausgedacht haben könnte, wenn er nur lang genug am Schreibtisch gesessen wäre. Sondern es beruht darauf, dass Gott selbst gesprochen hat und uns erklärt, was es mit dieser Welt auf sich hat. Und wie wir in dieser Welt leben und auch überleben können. Und deshalb ist die Waffenrüstung auch von besonderer Bedeutung. Ich werde übrigens jetzt nicht über die ganze Waffenrüstung predigen, sondern ich möchte die ersten 5 Verse nehmen. Epheser 6, Vers 10 bis 15. Und lesen wir das doch mal gemeinsam und hören wir mal, was Paulus dort sagt. Und es nimmt uns dann auch mit hinein in Gottes Sicht von unserem Leben und fordert uns heraus, vielleicht unsere Sicht vom Glauben, vom Christsein auch ein bisschen zu überdenken. Also in der neuen Genfer Übersetzung, die ich hier abgedruckt habe, die finde ich eignet sich auch zum Auswendiglernen. Natürlich darf jeder auch bei seiner Lutherbibel bleiben, aber ich habe jetzt gedacht, ich entscheide mich einfach für eine Übersetzung. Da heißt es nur noch ein letztes, lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält, ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften, legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Wenn ich euch jetzt heute Morgen nicht nur herausfordern würde, einen Text auswendig zu lernen, sondern mal ein Bild zu malen. Ein Bild zu malen, was Christsein ist, was Christsein für euch beinhaltet. Wie würde dann das Bild aussehen? Was ist denn Glaube, Christsein mit Jesus Leben in dieser Welt? Wie würde dieses Bild aussehen? Dieser Text, der kommt mir so ein bisschen vor wie ein Besuch beim Augenarzt oder beim Optiker. Beim Augenarzt und beim Optiker, ich war kürzlich da, weil ich mir eine neue Brille habe machen lassen, da muss man ja dann immer, dann kommen da so Glasscheiben in so einen Rahmen und dann fragt der, ist es jetzt so besser oder ist es so besser? Und dann muss man sich unter zwei Varianten entscheiden, wo ich dann am Ende sagen kann, keine Ahnung. Aber man bekommt eine Sehhilfe verpasst, weil man die Wirklichkeit nicht wirklich wahrnimmt. Und man bekommt eine Sehkorrektur. Und so ist dieser Text für mich eigentlich zunächst mal wirklich eine Offenbarung, wie denn das Leben eines Christen aussieht. Ich weiß nicht genau, welche Bilder ihr vom Leben eines Christen habt. Ich habe manchmal den Eindruck, ohne irgendjemand nahe zu treten zu wollen, ich kenne das auch aus meinem Leben, dass das Christsein manchmal so aussieht, wie meine Erfahrung als Kind in meinem Elternhaus, wie der Samstagabend gelaufen ist. Ich weiß nicht, wie das bei euch war, das sind für mich schöne Kindheitserinnerungen, auch wenn manche Eltern vielleicht die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Aber wir haben, nachdem wir am Samstag gearbeitet haben, Familie geholfen haben, hieß es, wir können am Samstagabend mit meinen Eltern zusammen nach dem Baden auf der Couch sitzen und Fernsehunterhaltung anschauen. Wetten das, ich bin damit groß geworden oder verstehen Sie Spaß, Kurt Felix? Hä? So, das ist meine Kindheit gewesen. Dazu gab es immer eine schöne Tafel Milka-Schokolade oder auch mehrere. Und dann saß ich da und habe mich genährt und habe da gesehen, was im Fernsehen für ein Programm abläuft. Ist das unser Bild von Christsein? Dann müsste uns das ja auch komisch vorkommen, dass Jesus gesagt hat, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Jesus hat ja nicht gesagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Sitzkissen mit. Sondern der nehme sein Kreuz auf sich. Oder ein anderes Bild, was mir so aus meiner Kindheit in Erinnerung bleibt, ist, dass wenn ich mit meinem Vater das Auto waschen gegangen bin, es gab damals noch, so, ich glaube jetzt inzwischen haben die ein bisschen geändert, so Autowaschanlagen, wo das Auto dann durchgefahren ist. Heute steht das Auto eher drin und die Bürsten drauf und rumrum. Aber so, das war natürlich immer cool, im Auto drin zu sitzen oder dann zu sehen, wie außen alles gewaschen wird. Aber wenn mir das so das Bild vom christlichen Glaube ist, sozusagen, ich gehe irgendwo hin und irgendwas passiert um mich herum, was nicht an mich herankommt. Ist das ein Bild vom christlichen Glauben? Wasch mich, aber mach mich nicht nass. Paulus ist hier eigentlich relativ brutal und eigentlich kennt jeder Christ diese Wirklichkeit, von der Paulus hier spricht. Aber vielleicht warten wir immer noch darauf, dass so ein drittes Beispiel aus meiner Kindheit, dass so dieses Super-Goof, kennt ihr den? Super-Goof, der so seine Erbsen hat, die er da oder irgendwelche Erbnüsse, die er dann einwirft. Auf einmal kann er als Supermann fliegen und wenn seine Superkräfte nachlassen, muss er dringend eine neue Nuss einwerfen. Und Paulus nimmt uns eigentlich diese Illusion. Wenn wir in dieser Illusion leben würden, in Epheser 6, dass Christsein darin besteht, gemütlich zu sitzen, zu schauen, was Gott tut. Sondern Paulus sagt, sehr nüchtern, dass wir Teil eines geistlichen Kampfes sind. Auf der einen Seite verwendet er relativ krasse Begriffe. Er sagt, wir können den heimtückischen Angriffen des Teufels entgegentreten. Also es sind nicht so offensichtliche Dinge, die der Teufel da probiert. Er sagt, ihr steht in einem geistlichen Kampf als Christen. Und der Teufel hat alles Interesse daran, euren Glauben, eure Beziehung zu Gott, eure Gemeinde zu zerstören. Und er tut es auf heimtückische Art und Weise. Und er sagt, in dem geistlichen Kampf, in dem wir stehen, da kämpfen wir nicht mal gegen Menschen. Vielleicht würden wir sagen, ja, der macht mir immer das Leben schwer. Aber Paulus sagt, es geht nicht um den Kampf gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern wir kämpfen als Christen gegen Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Ist das unser Bild von Glaube, Christsein, dass wir so herausgefordert sind? Und trotzdem ist Paulus niemand, der da jetzt hysterisch wird, sondern er spricht eigentlich vom Teufel, als würde er von Nachbars Katze reden. Er sagt, es gibt Kraft, um den Angriffen des Teufels standzuhalten. Es gibt Kraft und Stärke, um sogar siegreich zu kämpfen. Die Perspektive ist nicht, dass ich untergehe, sondern die Perspektive ist, dass ich erfolgreich bin, dass ich im Glauben standhalten kann. Und deswegen beginnt er diese Ausführungen zum geistlichen Kampf damit, dass er sagt, lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Er sagt das zweimal. Und interessant finde ich immer wieder, in der Waffenrüstung gibt es viele Bezüge innerhalb des Epheserbriefes. Er spricht zum Beispiel davon in Epheser 1, spricht er zum Beispiel davon, dass Gott in uns am Werk ist, dass Jesus in uns am Werk ist mit der Kraft, mit derselben Kraft, dass Gott in uns am Werk ist, nicht Jesus, mit derselben Kraft, mit der er Jesus von den Toten auferweckt hat. Können wir uns das vorstellen? Totenauferweckung von Jesus. Können wir uns das vorstellen? Ich kann mir das nicht vorstellen, ehrlich. Klar kenne ich irgendwelche christlichen Filme, wo Jesu Auferstehung drin ist. Aber wart ihr schon an Beerdigungen? Was ich bei Beerdigungen immer mache, wenn der Sarg offen ist, ich gucke in den Sarg rein. Weil ich will wissen, wie es aussieht, wenn jemand tot ist. Ich will den Tod sehen. Wir sind ja schon sehr weit fortgeschritten darin, den Tod aus unserer Gesellschaft zu verbannen. Wenn ich zu einer Beerdigung gehe, dann schaue ich in den Sarg und dann überlege ich mir, was heißt eigentlich Auferstehung der Toten? Auferstehung der Toten heißt, dass der in dem Moment dann wieder die Augen aufmachen würde. Völlig surreal, kennen wir nur aus irgendwelchen Filmen. Aber mit dieser Kraft, niemand von uns, kein Mensch kann Tote lebendig machen. Kann Menschen, die schon 3 Tage im Grab liegen, wie bei Lazarus, wieder auferwecken. Die schon den Geruch von Verwesung haben. Mit dieser Kraft ist Jesus in uns am Werk. Und jetzt sagt Paulus, weißt, das ist nicht so, dass es einfach alles automatisch geschieht, sondern du musst dich dieser Kraft auch aussetzen. Lass dich stärken, das ist ein Imperativ. Das heißt, setz dich dieser Kraft aus, such die Nähe Gottes, öffne dich seinem Wirken, damit er in dir wirken kann. Erwarte nicht, dass du daneben sitzen kannst, wie er sozusagen die schlechte Laune besiegt oder wie er deine Kinder zu braven Kindern macht, wie er dir hilft, geduldiger zu werden, sondern erwarte von Gott, dass er in dir wirkt. Erwarte nicht, dass er deine Probleme wegnimmt. Wir bleiben in einem geistlichen Kampf. Aber erwarte doch, dass er dir Kraft gibt. Such seine Kraft, such seine Nähe. Lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Und wie kann das jetzt konkret geschehen? Und ich glaube, Paulus ist da sehr konkret, denn er spricht in den nachfolgenden Versen immer wieder von unserer Beziehung zu Gott. Er spricht eigentlich vom Evangelium. Und ich denke, das wird noch deutlich werden, inwiefern er da immer wieder vom Evangelium spricht. Aber ich denke, einer meiner Dozenten in Deutschland, ich habe an der Uni studiert, habe ich an der FTH, jetzt habe ich ein Gaststudium gemacht, hat ein Dozent gesagt, das Evangelium ist nicht das ABC des christlichen Glaubens. So nach dem Motto, erste Klasse, ABC gelernt, bekehrt, Evangelium abgehakt. Sondern das Evangelium ist das A bis Z des christlichen Glaubens. Das Evangelium ist die Botschaft, die uns tagtäglich zeigt, hey, ich kann aus Gottes Gnade leben. Es geht nicht um meinen Leistungsausweis, den ich am Ende des Tages Gott unterbreiten kann, sondern ich darf auch nach 20 Jahren Christ sein oder nach 5 Jahren Christ sein. Immer wieder Gottes Gnade und Kraft in Anspruch nehmen. Und sagen, ich möchte mich auf dich ausrichten, ich möchte dir nachfolgen, ich möchte Bote deines Evangeliums sein. Und in Vers 14 bringt Paulus einen Satz, den finde ich ist der erste Satz für mich wichtig. Nehmt diesen Kampf an, heißt es doch eigentlich. Er sagt, stellt euch entschlossen zum Kampf auf. Nehmt diesen Kampf an. Und ich glaube, das weiß Paulus, dass wir schnell auf Unterhaltung schalten können. So nach dem Motto, mach du mal, ich schau dir zu. Aber Jesus hat niemanden dazu eingeladen, nur dabei zu sein, wenn er sein Reich baut, sondern Mitarbeiter zu sein. Folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen, sagt Jesus zu Petrus. Und später sagt zu Petrus, ey Petrus, ihr müsst jetzt andere Menschen zu Jüngern machen, indem ihr ihnen erklärt, was ich euch gesagt habe. Und da habe ich, glaube ich, bei meiner letzten Predigt über Apostelgeschichte 1, falls sich noch jemand erinnert, habe ich das auch gesagt. Das Prinzip ist ja, dass der Petrus das den ersten Jüngern weitergegeben hat und die nächsten Jünger geben es den nächsten Jüngern weiter und wieder Jünger machen Jünger Jünger und irgendwann machen Jünger Jünger und gründen die EGA. Und deswegen gibt es diese Gemeinde, weil Gott mit dieser Welt noch was vorhat. Und wir dürfen Teil seiner Geschichte sein. Wir dürfen Teil seiner Geschichte sein. Und deswegen sagt Paulus, stellt euch entschlossen zum Kampf auf. Blendet es nicht aus, dass es einen Teufel gibt. Ihr braucht euch nicht vor Angst zu verkriechen. Aber ihr müsst euch bewusst sein, dass ihr Angriffen, Schwierigkeiten, Problemen, nicht nur Menschen, sondern auch dass es nicht nur Menschen sind, die euch angreifen, sondern dass dahinter andere Mächte stehen, die Interesse daran haben, Gottes Reich zu zerstören. Wir brauchen nicht Angst haben davor, aber wir müssen uns dessen bewusst sein. Und wir müssen uns bewusst auch darauf einlassen und sagen, jawohl, ich will diesen Kampf kämpfen. Stellt euch entschlossen zum Kampf auf, sagt Paulus. Und dann beginnt er den Vergleich mit der Waffenrüstung. Die Waffenrüstung ist ja sozusagen der Bekleidung eines römischen Legionärs nachempfunden. Damals wusste jeder genau, was damit gemeint ist. Wir haben damit vielleicht ein bisschen mehr Schwierigkeiten. Ihr seht, dass nach meiner Ansicht nach auch das Gebet hinterher zur Waffenrüstung gehört. Wenn ihr da auf die zweite Woche umblättert, Vers 19 und 20, kommt ja... Vers 18 und 19 kommt das Gebet rein. Das hat dann keine Entsprechung zur Waffenrüstung. Aber für mich ist das Teil des geistlichen Kampfes der Waffenrüstung. Und jetzt lasst uns mal genau hinschauen, was für Teile sind da noch in den ersten paar Versen erwähnt. Da heißt es zum Beispiel, also stellt euch entschlossen zum Kampf auf. Und dann heißt es, bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Nach meinem Verständnis geht es darum, dass römische Legionäre und auch Juden damals, die hatten ein langes Gewand, soweit ich weiß, was hinderlich war beim Laufen, aber nützlich war zum Schlafen. Und man hat einen Gürtel gehabt, um das Gewand hochzuhalten und zuzubinden. Im ersten Petrusbrief heißt es mal, umgürtet die Lenden eures Gemütes. Und dieses gegürtet dastehen, das kommt auch beim Auszug aus Ägypten. Da heißt es, dass das ganze Volk gegürtet dastand und darauf gewartet hat, dass sie losgehen. Das heißt eigentlich, ich bin bereit, ich bin wirklich in der Lage, loszumarschieren, loszukämpfen. Ein Soldat, der über sein Nachthemd stolpert, der macht keine besonders gute Figur. Und Paulus sagt, es ist der Gürtel der Wahrheit, den ihr um eure Hüften legt. Und was heißt es denn? Ja, das heißt doch, du kannst den geistlichen Kampf nicht bestehen, wenn die Wahrheit nicht selbst mal zu dir gesprochen hat. Und was ist diese Wahrheit? Wir lesen zum Beispiel in Epheser 1, Vers 13, da sagt Paulus, auch ihr gehört jetzt zu Christus, ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Das Evangelium, das euch Rettung bringt. Botschaft der Wahrheit heißt, mit der Wahrheit umgürtet sein, das heißt, ich habe diese Botschaft nicht nur gehört, sondern auch angenommen für mich. Es ist wahr, dass ich Erlösung nötig habe. Es ist wahr, dass Jesus für mich gestorben ist. Es ist wahr, dass es wirklich vollbracht ist. Es ist wahr, dass ich nichts mehr hinzufügen muss. Es ist wahr, dass Gott nicht darauf wartet, dass ich ihm erkläre, warum das alles so schief läuft, warum ich ihn nicht liebe, warum ich ihm nicht diene, dass ich ihm irgendwelche Erklärungen liefere. Das versteht er, das weiß er. Aber er sagt, komm doch zu mir, ich will dir vergeben. Das ist wahr. Es ist wahr, dass Gott darauf wartet, wie der Vater beim verlorenen Sohn, dass wir nach Hause kommen. Es ist wahr, dass die Tür schon offen ist und dass er die Brücke zu uns geschlagen hat. Es ist wahr und wir dürfen in dieser Wahrheit leben. Umgürtet die Lenden eures, jetzt bin ich schon wieder in einer anderen Übersetzung, an einer anderen Stelle. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüfte. Seid bereit, indem ihr in dieser Wahrheit lebt. Dazu gehört natürlich auch, dass es nicht egal ist, was für andere wahr ist, oder? Das Typische in kontroversen Diskussionen in unserer Zeit ist, dass wir sagen, ja, wenn das für dich stimmt, okay. Im Punkto auf Gott gibt es eben nicht. Ich meine, das gibt es auch in unserem Leben nicht. Oder? Ich meine, wenn mein Sohn sagt, er möchte gern 4 Jahre alt, er möchte gern irgendwie 2 Stunden Fernsehen gucken, dann sage ich zu ihm auch nicht, ja, wenn das für dich stimmt. Oder wenn meine Frau einen Monat nach Amerika gehen will, dann würde ich auch nicht sagen, ja, wenn das für dich stimmt. Aber wir scheuen die Auseinandersetzung. Wir scheuen den Kampf um die Wahrheit, weil wir erlebt haben, dass der Kampf sehr falsch geführt werden kann, nämlich lieblos. Aber Wahrheit und Liebe gehören ja zusammen. Es ist auch lieblos, nicht wahr zu sein. Und jemand einfach die Wahrheit um die Ohren zu schlagen, ohne zu sagen, ich sage dir das, weil ich dich liebe, und das auch bewusst zu empfinden aus Liebe, das ist auch nicht wirklich wahr. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Und dann doppelt Paulus nochmal nach, legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an. Was meint er damit? Ich denke, wir sind gerade im zwischenmenschlichen Konflikt, kennt ihr das wahrscheinlich, wenn meine Frau zu mir sagt, hey, du hast die Zahnbürste schon wieder dahingestellt, dann kann ich sagen, habe ich 2 Möglichkeiten zu reagieren, oder? Ich kann reagieren, ja, und ich habe heute Morgen deine Socken zusammengesammelt. Kennt ihr? Kennt ihr dieses Reaktionsmuster? Angriff ist die beste Verteidigung oder sozusagen Selbstrechtfertigung. Ah, ich hatte es eilig. Ja, das ist schon 2-mal vorgekommen. Ja, ich habe die Woche eben viel Stress. Oder ich kann sagen, es stimmt. Und ich glaube, so ein bisschen ist es vergleichbar mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Wir kennen so eine Selbstgerechtigkeit, die wir aufrechterhalten durch Rechtfertigung, Erklärung, Ausrede. Paulus spricht auch davon, dass dass Gerechtigkeit etwas ist, was Gott uns schenkt. Dass Gerechtigkeit nichts ist, was wir herstellen durch unsere Rechtfertigung, sondern was wir geschenkt bekommen, weil Gott uns rechtfertigt. Weil Jesus für uns gestorben ist. Wir lesen zum Beispiel in Epheser 3 wieder so eine Brücke in den Epheserbrief von der Waffenrüstung, Vers 23 und 24. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen. Ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Also den neuen Menschen anzuziehen, da merken wir wieder, Paulus meint auch, dass es nicht einfach darum geht, irgendeine Botschaft intellektuell zu bejahen, sondern durch diese Botschaft zu verstehen, ich bin jetzt ein neuer Mensch. Und er sagt, dieser neue Mensch ist gekennzeichnet durch Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und diese Gerechtigkeit und die Heiligkeit, die basieren auf der Wahrheit. Gerechtigkeit und Heiligkeit sind Geschenke, die Gott uns macht, die er Kennzeichen, die er uns gibt, weil wir ihm unsere Schuld gegeben haben, weil wir aufgehört haben, uns vor ihm zu rechtfertigen, sondern weil er uns erklärt hat, ich nehme dich an, ich reinige dich, ich sterbe an deiner Stelle. Gerechtigkeit. Das heißt doch, leg alle Selbstgerechtigkeit vor Gott ab. Und vielleicht wäre das ja ein Weg, auch diese Waffenrüstung auswendig zu lernen, dass ich das jeden Morgen mal bete, dass ich jeden Morgen das mir im Bett oder am Frühstückstisch oder in der S-Bahn versuche aufzusagen. Deswegen übrigens der Zettel, oder? Den kann man gut in die Hosentasche stecken und falten. Den kann man an der Kasse bei der Migros rausnehmen oder beim Spazierengehen, anstatt aufs Smartphone zu schauen, kann man auf diesen Zettel schauen. Die Frage ist doch, das auswendig zu lernen und immer wieder im Gebet zu sagen, Herr Jesus, ich will diesen geistlichen Kampf annehmen und ich will aus deiner Stärke leben. Und am Ende wünsche ich mir, dass ich überwinde und dann bringe ich auch die Dinge, die mir das Leben schwer machen. Und dann komme ich zu Jesus und sage, hey, ich möchte gerne in der Wahrheit leben und ehrlich sein mit dir. Und dann spreche ich die Dinge aus, wo ich merke, die stehen zwischen mir und Gott und bitte um Vergebung. Und dann nehme ich das Geschenk seiner Gerechtigkeit an und sage, ich möchte gern das annehmen, dass du mich wert achtest, dein Kind zu sein, Vater zum Beispiel. Und ich habe das auch nötig. So, und der letzte Punkt, den finde ich noch besonders wichtig. Also jeder Punkt ist wichtig, aber da kommt wieder das Evangelium. Da heißt es in Vers 15, und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Was heißt das denn? Der Harry Müller war ja diese Woche auch auf der Pastorenkonferenz. Wir hatten einen Redner zu Gast, Abschied Fernando. Kennt wahrscheinlich niemand. Ich habe ihn jetzt ein bisschen kennengelernt. Der war, glaube ich, 36, 37 Jahre lang Leiter von Jugend für Christus in Sri Lanka. Sri Lanka ist ja ein Land, was unter starken ethnischen Konflikten gelitten hat und auch Christenverfolgung erlebt hat. Über 20 Jahre lang hat es dort einen Bürgerkrieg gegeben, inklusive Christenverfolgung. Christenverfolgung bedeutet zum Beispiel, hat Ajit Fernando erzählt, dass Leute, dass eben Kirchen in die Luft gesprengt wurden oder dass Dächer angesteckt wurden oder dass auch Freunde und Kollegen von ihm erstochen wurden. Also dass Christen wirklich ihr Leben gelassen haben. Und ich habe ihn dann mal am Esstisch, so als er neben mir saß, zufälligerweise, habe ich ihn gefragt, als jemand, der in einem Land lebt, wo Christenverfolgung nicht nur Theorie, sondern auch Wirklichkeit ist, wofür sollen wir denn eigentlich beten? Und dann hat er gesagt, das Erste ist, dass Leute nicht vom Glauben abfallen. Und das Zweite ist, dass Gemeinden nicht aufhören zu evangelisieren. Und er hat es auch in einem Vortrag da noch erwähnt und hat gesagt, Gemeinden, die aufhören zu evangelisieren, die sozusagen dem Paradigma folgen, jetzt müssen wir uns erstmal um unsere Herde kümmern. Gemeinden, die aufhören, unter Verfolgung zu evangelisieren, gibt es nicht mehr. Die sind eingegangen. Die sind von der Bildfläche verschwunden. Und ich höre das auch manchmal in unseren Kreisen. Jetzt geht es doch uns als Gemeinde schlecht, jetzt müssen wir uns doch erstmal um uns kümmern. Gemeinde, die nicht evangelisiert, kann nicht gesund sein. Ist uns das bewusst? Gemeinde, die nicht Gottes Botschaft in diese Welt trägt, ist nicht mehr Licht dieser Welt. Gemeinde, die die Botschaft Gottes nicht in diese Welt trägt, die ist nicht mehr wirklich Gemeinde Jesu. Jesus hat ja gesagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Und das habe ich auch in meiner letzten Predigt gesagt, Apostelgeschichte 1, gibt es einen Abschnitt, wo die Gemeinde sich hinter verschlossenen Türen sammelt, verbarrikadiert. Und das war, bis der Heilige Geist gekommen ist. Und danach fängt Gemeindegründungsarbeit in dieser Welt an. Danach hört Gemeinde nicht auf, von Jesus zu reden. Und Ajit Fernando hat das interessanterweise bestätigt, hat gesagt, selbst Gemeinden, die versprengt wurden, die aufgelöst wurden, Mitglieder solcher Gemeinden sind dann in andere Regionen gegangen und haben dort wieder Gemeinden gegründet. Eigentlich das, was in der Apostelgeschichte geschehen ist, haben sie auch in Sri Lanka erlebt. Und deswegen finde ich das so wichtig, was Paulus hier sagt. Hier geht es ja darum, dass das Evangelium nicht nur für mich ist, sondern auch eine Botschaft für andere. Und zumindest, dass ich bereit bin, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Was heißt denn Bereitschaft? Welches Bild von Evangelisation haben wir? Das stelle ich immer wieder fest. Darüber muss man nachdenken. Wenn ich so an Evangelisation in meiner Kindheit denke, da kommt mir so der Geruch von Zeltplanen, Zeltevangelisation. Aber ich glaube, Paulus spricht da nicht davon, sondern er spricht eigentlich von unserer Bereitschaft, zu erklären, welche Hoffnung in uns lebt, was uns motiviert. Und zu Bereitschaft gehören meines Erachtens drei Dinge. Erstens, dass ich weiß, was ich zu sagen habe. Also wenn jemand unter uns ist, der das Evangelium nicht erklären kann, dann kannst du nicht bereit sein. Also ich war bei der Feuerwehr, wir haben uns immer geübt, dass wir gewusst haben, wo die Sachen im Auto sind, wie man diese Anschlüsse macht, wie man den Hydranten spült. Um bereit zu sein für den Ernstfall, musst du üben. Die vier Punkte sind eine der Möglichkeiten. Such dir im Internet nach die vier Punkte, wie man üben kann, das Evangelium weiterzusagen. Oder die eigene Geschichte mit Gott. Dass man überlegt, wie erzähle ich denn eigentlich, warum ich an Jesus glaube? Das ist ja noch das Einfachste eigentlich. Dass man erklären kann, warum glauben, ich vermute jetzt mal, die meisten von euch sind gute Schweizer Bürger. Keiner von euch ist jetzt gerade auf Freigang aus dem Gefängnis, weil er irgendwie Steuern hinterzogen hat oder jemanden umgebracht hat. Das ist doch die Menschen da draußen sind doch genauso wie wir und die brauchen eigentlich die Antwort auf die Frage, warum soll ich als normaler Bürger in der Schweiz, warum brauche ich Jesus? Und wer kann das besser erzählen als wir? Mit unserer Geschichte. Okay, ich muss wissen, was ich zu sagen habe und ich muss, drei Punkte habe ich gesagt, gell? Ich muss wissen, was ich zu sagen habe, ich muss auch wissen, wie ich sage, war, glaube ich, der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, dass ich auch nach Gelegenheiten dafür suche. Und Paulus vergleicht diese Bereitschaft, das Evangelium weiterzusagen, mit dem Schuhwerk. Und wisst ihr, das ist keine so wichtige Waffe bei einem Soldaten, dass er die richtigen Schuhe anhat. Aber ein Soldat, der mit wunden und kalten Füßen kämpft, der wird wahrscheinlich nicht viel Kraft haben, um wirklich die Waffe zu schwingen. Ein Soldat, der sich an den Füßen verletzt und deswegen krank wird, der hat nicht die Möglichkeit, noch woanders zu kämpfen. Und deswegen diese Punkte, die Paulus da sagt aus der Waffenrüstung. Erstens, heute Morgen, nimm den Kampf an. Stellt euch entschlossen zum Kampf auf. Zweitens, lebe in der Wahrheit und sei ehrlich. Also, binde den Gürtel der Wahrheit um deine eigene Hüfte. Drittens, lass dir von Gott Gerechtigkeit schenken. Leg deine Gerechtigkeit, deine Selbstgerechtigkeit vor Gott ab. Und viertens, sei bereit und auch fähig, anderen von Jesus zu erzählen. Ich möchte euch Mut machen, da jetzt nicht aufzuhören, sondern die zweite Woche auch auswendig zu lernen. Ich möchte euch Mut machen, den Zettel mitzunehmen und heute Mittag oder auf dem Heimfahrt anzufangen, das Ding auswendig zu lernen. Ich möchte euch Mut machen, nicht nur zu wissen, dass Gottes Wort wahr ist, sondern auch darin zu leben, was es uns lehrt über den Glauben, dass wir in einem geistlichen Kampf stehen, aber dass Gott mächtig und stark ist, dass dieses Evangelium eine Botschaft der Wahrheit ist und dass wir in der Lage sind, allen geistlichen Angriffen, allen heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Ich möchte gerne noch beten. Herr Jesus Christus, es ist gut, bei dir einen Optikertermin zu haben, bei dir eine Sehhilfe verpasst zu bekommen. Es ist manchmal nicht angenehm zu merken, dass ich in einer falschen Wirklichkeit gelebt habe, vielleicht mit falschen Erwartungen gelebt habe. Aber es ist gut zu wissen, dass du uns nicht einfach in die Wüste schickst, sondern dass du an unserer Seite bist. Es ist gut zu wissen, dass du in uns lebst, Heiliger Geist, und dass deine Kraft nicht am Ende ist. Es ist gut zu wissen, dass du, Vater, mit derselben Kraft an uns am Wirken bist, mit der du den Toten, deinen Sohn Jesus Christus, vom Tod zum Leben erweckt hat. Und es tut gut zu wissen, dass wir nicht einfach nur zuschauen müssen, sondern es ist so schön, dabei zu sein, Teil deines Kampfes zu sein in dieser Welt. Teil dessen zu sein, dass Gemeinde gebaut wird. Teil dessen zu sein, dass Menschen dich kennenlernen, auf die Wahrheit stoßen. Frieden bekommen, mit dir Menschen verändert werden, Halt bekommen im Leben. Und ich möchte dich darum bitten, dass du jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist, als Teil der Gemeinde dazu gebrauchst. Möchte ich darum bitten, dass wir nächste Woche immer wieder über diesen Zettel stolpern und dass wir uns daran erinnern, was es heißt, für dich in dieser Welt unterwegs zu sein. Amen.